Radio SRF. 18 Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Unser Geschenk Gottes soll nicht unter den Hammer. In Brasilien gibt es Proteste gegen die Auktion eines riesigen Ölfelds.
Es ist so eine Art frustriert sein, damit das Brasilien so viel Reichtum hat und trotzdem nicht in der Lage ist, seinen Menschen irgendwie ein Niveau zu bieten auf der Höhe dieses Reichtums.
Sagt der Korrespondent. Unser Ami soll nicht überall mitlesen.
Si un pays ami, si un pays allié espionne la France, c'est totalement inacceptable.
Der französische Innenminister empört sich über die Spitzelei der USA. Dann:
Wir sind vielleicht das kleinste Labor in dieser Größenordnung, aber wir sind das Beste.
Ueli Maurer freut sich über sein Chemiewaffenlabor, ein Besuch in Spiez und ein Besuch in Pune.
This course is a golden chance.
Für Shankar ist eine Schweizer Mechanikerlehre die goldene Chance. Selten wie Gold wird sie in Indien auch bleiben. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Ueli Zindl.
Im Fall der Greenpeace-Aktivisten, die in Russland wegen Piraterie angeklagt sind, werden die Niederlande vor den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg ziehen. Dies hat das niederländische Außenministerium mitgeteilt. Ein Schiedsverfahren zwischen den Niederlanden und Russland blieb erfolglos. Die Niederlande fordern die sofortige Freilassung der rund 30 Aktivisten. Das Schiff der Aktivisten fuhr unter der niederländischen Flagge. Kurz zuvor hatte es ein Gericht im russischen Murmansk abgelehnt, den Schweizer Marco Weber und eine finnische Greenpeace-Aktivistin auf Kaution freizulassen. In der russischen Stadt Wolgograd sind bei einem Anschlag 6 Menschen getötet worden, über 20 weitere wurden verletzt. Das teilten die Behörden des früheren Stalingrad mit. Unter den Toten ist eine Islamistin, die eine Handgranate gezündet hatte. Laut den Behörden stammt die Frau aus der russischen Teilrepublik Dagestan. Dort kämpfen Islamisten für ein Kaukasus-Emirat, das von Moskau unabhängig ist. In Rio ist es zu Tumulten gekommen, vor jenem Hotel, in dem heute die Förderrechte versteigert werden für ein Ölfeld vor Brasiliens Küste. Die Protestierenden sehen in der Auktion einen Ausverkauf von Brasiliens Ölreserven an ausländische Staatsfirmen. Die Polizei setzt Tränengas und Gummigeschosse ein. Das Bundesamt für Migration sucht weiterhin ein Unternehmen, das die ärztliche Begleitung bei Ausschaffungsflügen organisiert. Diese ist dann nötig, wenn Asylbewerber beim Transport gefesselt sind. Das Unternehmen, das die medizinische Begleitung bisher übergangsweise organisierte, war im Sommer in die Kritik geraten. Die Anti-Folter-Kommission warf der Firma vor, sie habe Ausschaffungshäftlinge gegen deren Willen mit Medikamenten ruhig gestellt. Angebote anderer Firmen lagen nicht vor. Das Bundesamt für Migration hat den Auftrag nun neu ausgeschrieben. Die Zahl der Raucherinnen und Raucher in der Schweiz bleibt stabil. Das zeigt das Suchtmonitoring des Bundesamtes für Gesundheit. Demnach griff 2012 rund ein Viertel der über 15-Jährigen regelmäßig zur Zigarette. Bei den 25- bis 34-Jährigen war es ein Drittel. Im Schnitt wurden täglich 13 Zigaretten geraucht. Auch der Alkoholkonsum bleibt stabil. Nach wie vor trinken 9 von 10 Personen in der Schweiz Alkohol. 10% tun dies täglich. Großbritannien will auch künftig auf Atomenergie setzen. Im Westen Englands entsteht für 19 Milliarden Euro ein neues Atomkraftwerk. 2023 soll es ans Netz gehen. Gebaut wird das AKW vom französischen Versorger EDF in Zusammenarbeit mit 2 chinesischen Partnern. Es ist der erste Neubau eines Atomkraftwerks in Großbritannien seit 20 Jahren. Papst Franziskus hat wie angekündigt den umstrittenen Bischof von Limburg, Franz-Peter Thebats van Elst, empfangen. Der Vatikan bestätigte, dass die Aussprache stattgefunden habe. Details des Gesprächs wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Thebats van Elst steht unter anderem wegen seiner teuren Bischofsresidenz im deutschen Limburg in der Kritik. Der Bau hätte ursprünglich etwas über 5 Millionen Euro kosten sollen. Mittlerweile liegen die Ausgaben bei 31 Millionen Euro. In Zypern sollen Bankkunden schon bald wieder Schecks benutzen dürfen, sowie mehr als 300 Euro am Tag abheben. Das hat der zyprische Finanzminister angekündigt. Die Behörden hatten Anfang Jahr als erstes Euroland scharfe Kontrollen des Kapitalverkehrs eingeführt. Befürchtet wurde in der damaligen Krise ein Ansturm auf die Konten und damit der Zusammenbruch der Banken. Die meisten Beschränkungen sollen Anfang nächsten Jahres wegfallen. Weiterhin verboten bleiben in Zypern Geldtransfers ins Ausland. Zum Fußball. Am FIFA-Sitz in Zürich sind die Paarungen der Barras-Spiele für die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien ausgelost worden. Demnach spielt Portugal gegen Schweden, die Ukraine gegen Frankreich, Griechenland gegen Rumänien und Island gegen Kroatien. Die letzten vier europäischen WM-Teilnehmer werden in Hin- und Rückspielen am 15. und 9. November ermittelt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.124 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.382 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,34 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 21. Das Wetter. Morgen bleibt es freundlich und mild. In den Alpen kommt stürmischer Föhn auf. Im Süden ist es bewölkt und zeitweise nass. Es wird rund 19 Grad warm, in den Föhntälern bis 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Spitzeln wie die Amerikaner in Frankreich, wieso Paris sich über US-Spione entrüstet, aber nichts tut. Schweigen wie Schweizer in Moskau, wieso Bern sich nicht stärker entrüstet über die Verhaftung von Greenpeace-Aktivisten. Verblassen wie Lapid in Israel, wieso der politische Stern des Hoffnungsträgers sinkt wie eine Sternschnuppe. Dann:
Diplomacy in fact is a profession, not a hobby.
Diplomatie ist kein Hobby. Klingt selbstverständlich, aber nicht im US-Außenministerium, sagt der Experte. Ganz sicher kein Hobby, die Herstellung von Giftgas in Spiez. Und auch kein Hobby, aber beliebt, die Schweizer Lehre in Indien. Zuerst aber Brasilien. Dort wird heute Abend das Geschenk Gottes versteigert. So nannte Ex-Präsident Lula das Campo de Libra, ein riesiges Ölfeld vor der brasilianischen Küste. Experten rechnen mit 8 bis 12 Milliarden Fass Öl, die dort lagern. Die Regierung mit Erlösen von über 300 Milliarden Franken. Doch gegen die Versteigerung gibt es lautstarken Protest. Alexander Busch berichtet als Wirtschaftskorrespondent für die NZZ und die Finanz und Wirtschaft aus Brasilien. Ich habe ihn gefragt, wogegen richtet sich der Protest?
Die Proteste sind in Brasilien traditionell, wenn Minen- oder Ölkonzessionen ausgeschrieben werden, gibt es die von den Gewerkschaften, von den Politikern, auch von den Umweltschützern, traditionell Proteste, die auch in diesem Fall halt sich jetzt kumulieren, die zusammenkommen, weil das eine der größten Ausschreibungen seit Jahrzehnten in Brasilien ist.
Und woran stören sich die Leute?
Es geht darum, dass man das Gefühl, latente Gefühl, dass man eigentlich Schätze preisgibt an ausländische Investoren, Unterpreis abgibt und dafür die Entwicklung im Land auf der Strecke bleibt, dass man das Geld nicht in Bildung, in das Gesundheitssystem, in die Infrastruktur steckt, dass Brasilien wieder sozusagen ausgebeutet wird wie die ganze Kolonialzeit und deswegen den Kürzeren zieht.
Aber im Fall des Campo de Libra wird das Öl ja weiterhin dem Staat gehören letztlich.
Ja, das ist der große Unterschied jetzt bei dieser Ausschreibung. Zum ersten Mal wird dem Staat das Öl gehören. Er kann darüber entscheiden, was er damit macht. Das wiederum ja auch Proteste von der gesamten Industrie ausgelöst hat, weil die stört, dass der Staat sich dazu stark einmischt.
Jetzt werden heute diese Explorationsrechte versteigert. Wie teilt man sich denn nachher die erhofften Erlöse auf?
Also grundsätzlich ist es so, dass der staatliche Konzern Petrobras, der brasilianische staatliche Konzern, 30% daran beteiligt sein wird. Der muss 30% bei Investitionen dabei sein, bekommt aber auch 30% der Erlöse oder mehr, wenn er sich heute noch auch daran beteiligen will. Der Staat bekommt dann einen Anteil dieser Gewinne ab, die nach dem Abzug aller Kosten übrig bleiben. Und je höher diese Gewinnzuteilung heute ausfällt, also je höher das Unternehmen die Privaten dem Staat anbieten, umso eher bekommen sie den Zuschlag.
Wenn Petrobras ja sowieso so stark beteiligt ist, wieso pumpen Sie dieses Öl nicht einfach alleine hoch?
Petrobras ist gar nicht in der Lage, finanziell und auch von der Technologie bisher das selber zu machen. Sie brauchen Finanziers, sie wollen das aber auch nicht gerne andere Konzerne abgeben. Sie wollen also sozusagen am liebsten alles selber machen. Es kann gut sein, dass Petrobras heute auch noch den Anteil erhöht von mindestens 30 auf über 50, um sich damit noch mehr zu überfordern. Aber Petrobras ist eigentlich sozusagen, wacht eifersüchtig darauf, selber dort fördern zu können.
Da geht es einerseits um Geld, andererseits um Technologie. Hat man denn die Technologie überhaupt, um aus 6000 Metern Tiefe Öl hochzupumpen?
Petrobras ist einer der Konzerne weltweit, der in der Lage ist, oder der diese Technologie entwickelt. Es gibt bisher noch keinen Konzern, der das irgendwie in einer Form kann. Aber Petrobras fördert jetzt schon 200.000 Barrel, also Fass am Tag. Das hätte vor ein paar Jahren auch niemand gedacht, dass ihnen das doch so schnell gelingt. Also sie haben diese Offshore-Technik in diesen Ultratiefen. Sind sie vielleicht weltweit einer der Konzerne, die am weitesten fortgeschritten sind mit dieser Technologie?
Dieses riesige Ölfeld liegt nur knapp vor der Küste Brasiliens. Ist das nicht außerordentlich gefährlich für die Umwelt?
Ja, sicherlich. Also Offshore-Förderung ist immer ein großes Risiko, haben wir ja gerade gesehen in der Karibik, bei diesen großen Unfällen der letzten Jahre, auch in Brasilien ist immer wieder Öl ausgeflossen. Das ist ein hohes Risiko. Ölförderung, aber insgesamt im Meer, also ob es jetzt bei 8.000 Meter oder 3.000 Meter in der Karibik war, es glaube ich auf 2.000 Meter und ist trotzdem monatelang das Öl ins Meer geflossen. Das Risiko ist hoch, da haben die Umweltschützer völlig recht.
Brasilien verspricht sich 300 Milliarden Franken oder mehr in den nächsten 30 Jahren allein aus diesem Campo de Libra. Weiß man schon, wie man dieses Geld verwenden will?
Also seitdem diese Reserven bekannt geworden sind, seit 2007, wird in Brasilien darüber diskutiert, was man mit diesem Reichtum anfangen wird, der mittelfristig in das Land gespült wird. Das ist aber ein bisschen so wie das Feld des Bären verteilen, bevor er eigentlich erlegt ist, weil es ist ja noch völlig unklar, wie teuer diese Produktion ist, ob die überhaupt möglich ist und ob genug Ressourcen dort überhaupt vorhanden sind. Und es sind ja bisher nur Schätzungen. Deswegen, es gab die Diskussion, es gibt die immer noch, dass man das Geld ins Bildungssystem stecken will. Das wird wohl auch irgendwie stattfinden, nur das zeigt ein bisschen das Problem. Brasilien hat bis jetzt schon sehr hohe Bildungsausgaben, aber die versickern in der Bürokratie, in der Korruption und kommen nicht an und sorgen für ein schlechtes Bildungssystem. Deswegen ist nicht die Menge der Mittel wichtig, sondern die Art, wie sie eingesetzt werden.
Die Auktion heute in Rio, die wird von über 1.000 Polizisten und Soldaten bewacht, um eben Proteste fernzuhalten. Das erinnert ja an die Massenproteste, zu denen es in den letzten Monaten in Brasilien gekommen ist. Besteht da auch inhaltlich ein Zusammenhang?
Das ist eine interessante Frage. Direkt eigentlich nicht, weil man im Juni, Juli ging es vor allen Dingen erstmal darum, das Transportsystem, Krankenhäuser, dass man sozusagen enttäuscht ist, dass das Brasilien in Fußballstadien investiert, aber nicht in Krankenhäuser, bessere Infrastruktur. Die gleichen Protestgruppen wird es heute dort auch in Rio geben. Die versammeln sich jetzt gerade vor dem Auktionshotel. Aber es ist so eine Art frustriert sein, damit das Brasilien so viel Reichtum hat und trotzdem nicht in der Lage ist, seinen Menschen irgendwie ein Niveau zu bieten auf der Höhe dieses Reichtums. Und das wird auch diese Proteste jetzt wieder befördern.
Alexander Busch, er berichtet unter anderem für die NZZ aus Brasilien. Frankreich ist empört. Die USA spionieren die Franzosen weit stärker aus als bisher angenommen. Sie überwachten die elektronische Post von Privaten und Angestellten eines Telekom-Konzerns und, berichtet die Zeitung Le Monde, sie machen Jagd auf Geschäfts- und Regierungsgeheimnisse. Rudi Meder aus Paris.
Frankreich war in jüngster Zeit ein enger Verbündeter der USA. Als es um die Frage ging, nach Giftgasangriffen in Syrien Luftangriffe gegen das Regime von Bashar al-Assad zu führen, stand Präsident François Hollande stramm an der Seite von Barack Obama. Doch nun hat die Stimmung gekehrt. Es herrscht Empörung in Paris. Dass der amerikanische Geheimdienst NSA im großen Stil die Privatsphäre von Firmen, Forschungsinstituten, Regierungsstellen und Einzelpersonen verletzt, sei unannehmbar, kritisiert Innenminister Emmanuel Valls.
Si un pays ami, si un pays allié espionne la France ou espionne d'autres pays européens, c'est totalement inacceptable.
Kaum wurde die Nachricht heute früh bekannt, bestellte Außenminister Laurent Fabius den amerikanischen Botschafter ein.
Donc l'ambassadeur sera reçu ce matin même au Quai d'Orsay.
Schon bisher gab es Hinweise auf die großen Ohren der Amerikaner. Doch nun zeigen neue Dokumente des früheren NSA-Angestellten Edward Snowden, wie dicht das Überwachungsnetz der Amerikaner in Tat und Wahrheit ist. Anrufe auf bestimmte Nummern werden automatisch aufgezeichnet, SMS und E-Mails aufgrund von Schlüsselwörtern erfasst. Die elektronische Post von Beamten oder Angestellten bestimmter Firmen wird systematisch ausgewertet. Für Bernard Garayon, Präsident des Institut International d'Intelligence Économique et Stratégique, ist die Einberufung des Botschafters allerdings nicht die angemessene Antwort. Das sei eine nette Geste, aber das genüge nicht. Es gebe, so der Experte, ein eigentliches Defizit bei der Wahrnehmung des Problems. Es finde ein Wirtschaftskrieg statt zwischen Frankreich, Russland, China und den Vereinigten Staaten.
Il y a une véritable guerre économique entre la France, la Russie, la Chine et les États-Unis. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas répondre par des mesures politiques qui sont des mesures d'envergure.
Er verstehe nicht, warum man nicht zu scharfen Maßnahmen greife. Ein Abbruch der Verhandlungen über eine Freihandelszone zwischen Europa und den USA, das wäre seiner Meinung nach die richtige Antwort.
Suspendre les négociations sur le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. C'est ça qui constituerait la véritable réponse politique.
Doch zu einem Abbruch der Verhandlungen wird es kaum kommen. Frankreich und Europa sind an einem Freihandelsabkommen mit den USA stark interessiert. Zudem ist auch der französische Nachrichtendienst auf Informationen der amerikanischen Partnerdienste angewiesen. Das Thema könnte beim nächsten europäischen Gipfel zur Sprache kommen. Doch auch dort wird es wohl bei einem eher hilflosen Appell bleiben, die Bespitzelung von Freunden unverzüglich einzustellen.
Vor 2 Jahren hat die baskische Untergrundorganisation ETA das Ende ihres bewaffneten Kampfes erklärt. Doch für die spanische Justiz bleibt der Umgang mit der ETA ein schwieriges Kapitel. Das zeigt ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Daniel Voll.
Formell geht es um einen Einzelfall, um die 55-jährige Inés del Río. Ende 1980er Jahre wurde die Frau wegen Beteiligung an über 20 Morden zu insgesamt 3000 Jahren Gefängnis verurteilt. 2007 hätte sie nach Verbüßung von 2/3 der zulässigen Höchststrafe von 30 Jahren freikommen sollen. Kurz vor der geplanten Freilassung verschob das Gericht den Entlassungstermin auf das Jahr 2017, denn das oberste spanische Gericht hatte inzwischen verfügt, ETA-Terroristen müssen die Höchststrafe vollständig absitzen. Damit verletze Spanien den Grundsatz, dass eine Strafe nicht nachträglich verlängert werden könne, entschied heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die Frau müsse umgehend freigelassen werden. Das Urteil hat grundsätzliche Wirkung. Etwa 600 ETA-Mitglieder sind zurzeit wegen terroristischen Handlungen im Gefängnis. Für mehr als 60 wurde die Strafe nachträglich verlängert. Die spanische Justiz wird nach Schätzungen der Regierung Dutzende von Fällen neu prüfen müssen. In Spanien hat das Urteil sehr kontroverse Reaktionen ausgelöst. ETA-nahe Organisationen feiern einen Sieg der Menschenrechte. Opferorganisationen dagegen protestieren heftig, weil nun zahlreiche Terroristen freigelassen würden. Sie fordern, die Regierung solle das Urteil des Gerichtshofs für Menschenrechte missachten.
Bandenmäßige Piraterie wird den 28 internationalen und 2 russischen Greenpeace-Aktivisten vorgeworfen, die vor rund einem Monat an einer Gazprom-Ölplattform protestiert hatten. Sie sitzen in Murmansk, nördlich des Polarkreises, in Untersuchungshaft. Eine Beschwerde von Marco Weber, dem inhaftierten Schweizer Aktivisten, hat das Gericht heute abgelehnt. Ich habe Peter Gisling in Moskau gefragt, was das für Weber heißt.
Nun, er wird weiterhin in Untersuchungshaft sitzen, im Gefängnis in Murmansk. Die Untersuchungshaft ist ja für alle 30 Aktivisten mal bis Ende November ausgesprochen worden. Vorstellbar ist aus meiner Sicht, dass diese Untersuchungshaft auch nochmals verlängert werden könnte und dass der ganze Prozess hinausgezögert wird. Vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi allerdings, denke ich, gibt es doch die Möglichkeit, dass zumindest die ausländischen Greenpeace-Aktivisten doch noch freikommen.
Die deutsche Kanzlerin, die Niederlande, 11 Friedensnobelpreisträger, alle haben sie sich für die Aktivisten stark gemacht. Nützt das etwas?
Bis jetzt überhaupt nicht. Präsident Putin demonstriert ja geradezu, dass er sich von ausländischen Staatsoberhäuptern und Friedensnobelpreisträgern nicht unter Druck setzen lassen will.
Wehrt sich denn auch die Schweiz?
Ja, leise, sehr leise. Die Schweiz setzt auf sogenannte leise Diplomatie. Sicher, sie setzt sich ein, auch im Verbund mit anderen Ländern, anderen Botschaften, die ihrerseits ebenfalls sich für ihre Greenpeace-Aktivisten in Murmansk einsetzen müssen. Aber ich denke, die Schweiz kämpft hier nicht an vorderster Front. Ich habe mich heute bei der Schweizer Botschaft hier in Moskau auch erkundigt und man hat mir gesagt, im Vordergrund ihrer Aktivitäten stehen insbesondere der konsularische Schutz, den man Marco Weber gewähren wolle. Und das heißt wohl auch, dass man dem Schweizer beisteht, aber tendenziell wahrscheinlich eher darauf verzichtet, auf diplomatischer Ebene harte Protestnoten abzugeben oder beispielsweise in Bern den russischen Botschafter ins Bundeshaus zu bestellen.
Und wie erklären Sie sich diese leise Treterei?
Die Schweizer Diplomaten hier, die betonen immer wieder, dass die Schweizer Diplomatie eben besonders gute Beziehungen habe zu Russland. Die Schweiz hat tatsächlich hier eine Sonderstellung, weil die Schweiz nicht Mitglied der EU und vor allem auch nicht des westlichen Verteidigungsbündnisses der NATO ist. Die Schweiz bietet Russland auch ihre guten Dienste an. Ähnlich wie die Schweiz eben die amerikanischen Interessen im Iran vertritt, so vertritt die Schweiz die russischen Interessen in Georgien und vice versa. Und nächstes Jahr auch will die Schweiz zusammen mit Russland das sogenannte 200-Jahr-Jubiläum der guten diplomatischen Beziehungen mit der Russischen Föderation feiern. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass man sich dieses Jubiläum nicht trüben lassen will, jetzt mit harten Auseinandersetzungen auf diplomatischer Ebene.
Hierzulande hegen die Medien ja viel Sympathie für die Greenpeace-Aktivisten. Wie berichtet man denn in Russland über den Fall?
Die meisten russischen Zeitungen, die ich gesehen habe, die haben tendenziell wohlwollend berichtet. Aber das russische Fernsehen, das sehr viel Einfluss ausübt über die Haltung der Russinnen und Russen, das russische Staatsfernsehen bezeichnet Greenpeace als eine Art Agentenorganisation feindlich gesinnter westlicher Mächte. Aber es gab auch kritische Kommentare, beispielsweise im liberalen Radiosender Echo von Moskau. Dort hat die Kommentatorin Julia Latinina kürzlich Greenpeace als eine Art Umwelt-Al-Qaida bezeichnet. Und sie hat davon gesprochen, Greenpeace habe den Eindruck, offenbar sich alles erlauben zu dürfen, und hat die Greenpeace-Leute auch als Öko-Terroristen bezeichnet. Solche Kritiken, die machen es natürlich Präsident Putin vor allem innenpolitisch sehr, sehr einfach, so rigoros gegen die Greenpeace-Aktivisten vorgehen zu lassen.
Russland-Korrespondent Peter Giesling. Es ist 18.21 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF. Den Rest der Sendung prägen ein verblassender Politstar in Israel, die Chemiewaffenexperten in Spiez, ein Insider der US-Diplomatie und ein ambitionierter Lehrling in Indien. Es gibt eine Zukunft, so heißt die Zentrumspartei des israelischen Fernsehmanns Yair Lapid. Und der schien tatsächlich eine glorreiche Zukunft vor sich zu haben. Seine Partei wurde bei den letzten Wahlen auf Anhieb zweitstärkste Kraft im Parlament und Lapid selbst zum Schwergewicht in Netanjahus Kabinett. Nach einem halben Jahr und vor den Gemeindewahlen morgen ist die Begeisterung für Lapid aber schon wieder verflogen. Aus Tel Aviv, Philipp Scholkmann.
Am Zentralbahnhof in Tel Aviv wirbt die israelische Bahngesellschaft mit einer Rockband für sich selbst. Ihr Angebot kann sich sehen lassen. Die Züge donnern im 20-Minuten-Takt dem dicht besiedelten Küstenstreifen entlang, aber nur bis Freitagabend. Eine Stunde vor Einbruch der Dunkelheit, vor dem Beginn des religiösen Feiertags des Schabbats, fährt jeweils für 24 Stunden der letzte Zug. Und auch die großen Busgesellschaften machen Wochenende. Wer am Freitagabend noch nicht zu Hause ist in Israel, muss das Sammeltaxi oder das eigene Auto nehmen. Doch das soll ändern, sagt Yair Lapid. Der Minister will Züge und Busse auch am Wochenende und überhaupt die liberalen Kräfte stärken in diesem Kulturkampf, der die israelische Gesellschaft durchzieht und zunehmend stärker polarisiert, dem Kampf um die Bedeutung der Religion in der Öffentlichkeit. Viele orthodoxe Juden benutzten keine Maschinen und auch kein elektrisches Licht am Schabbat aus persönlicher Frömmigkeit. In einzelnen streng religiösen Quartieren von Jerusalem aber versuchen Haredi, Ultraorthodoxe, inzwischen ganze Straßen zu blockieren und werfen auch mal mit Steinen nach Autofahrern, die es wagen, die Schabbatruhe zu stören. Hier an der Küste, in der liberaleren Metropole Tel Aviv dagegen, schnallt der 29-jährige Matan vor dem Zentralbahnhof ein Mietvelo aus der Halterung, schiebt die Sonnenbrille hoch und sagt:
It's a very good idea.
Öffentlicher Verkehr am Wochenende, das ist eine sehr gute Idee. Eine fundamentalistische Minderheit versucht uns, ihren Willen aufzuzwingen. Doch wenn ich Auto fahre oder Strom benutze am Schabbat, bin ich deswegen kein schlechterer Jude, sagt Matan.
Just because I use electricity or cars on Saturday, it doesn't make me less Jew than anybody else.
Ronita, eine Pendlerin aus Haifa, pflichtet bei.
They are very powerful, the religious people.
Sie sagt, die Religiösen haben große Macht und sie wollen ihre Lebensweise zum allgemeinen Gesetz machen. Von Yair Lapid ist Ronit trotzdem enttäuscht.
I think that he's not experienced much, so he started with the taxes on the middle class.
Denn der liberale Senkrechtstarter wurde damals auch gewählt mit dem Versprechen, den Mittelständlern Israels unter die Arme zu greifen, die Verlierer waren der neoliberalen Wirtschaftsreformen der letzten Jahre. Der kleine Staat mit seinen großen Militärausgaben aber schreibt derart rote Zahlen, dass Lapid als Finanzminister erstmal Steuern erhöhte statt zu senken und Kinderzulagen strich. Die Wohnungsnot aber blieb so groß wie eh. Lapid, der Politneuling, lasse sich von den Schwergewichten am rechten Rand von Premierminister Netanyahus Regierungskoalition über den Tisch ziehen. Der Fernsehmann sei gewiss attraktiv, aber es fehle ihm wohl doch die politische Statur. Mit ihren Ansichten ist Ronit nicht allein. In den nationalen Umfragen ist Lapids Partei eingebrochen. Sie würde jetzt gerade noch halb so viele Sitze im nationalen Parlament der Knesset machen. Und vor den Gemeindewahlen gehen selbst liberale Gesinnungsgenossen auf Distanz zum einstigen Hoffnungsträger. In Jerusalem wittern die Ultraorthodoxen derweil schon die Chance zur Revanche. Sie versuchen auf Gemeindeebene den Schulterschluss mit den Kräften vom rechtsnationalistischen Rand in Netanyahus Blockpartei und sehen die Kommunalwahlen als Hauptprobe für eine spätere Rückkehr ins Regierungsbündnis zulasten von Lapid. Matan am Bahnhof in Tel Aviv aber mag den Zentristen noch nicht abschreiben und vor allem nicht dessen liberale Versprechen. Die Leute urteilen vorschnell. Lapid kämpft und braucht einfach noch etwas Zeit, glaubt der junge Velofahrer. Werden also in Israel tatsächlich schon bald Züge verkehren, auch am Schabbat? Er hoffe es, sagt Matan, aber es klingt nur halb überzeugt.
Philipp Scholkmann aus Tel Aviv. Als vor 2 Wochen die OPCW, die UNO-Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, den Friedensnobelpreis erhielt, schaute man auch im Berner Oberland. In Spiez werden chemische Kampfstoffe analysiert, Gegengifte entwickelt und Chemiewaffenexperten ausgebildet, alles in enger Zusammenarbeit mit der OPCW. Grund genug für Verteidigungsminister Ueli Maurer, die Medien zum traditionellen Kasernengespräch dieses Mal ins Labor Spiez einzuladen. Max Ackermann war dabei.
Auf der Weide vor dem Labor Spiez grasen Kühe. Die Sonne drückt durch die Wolken, die Berge scheinen zum Greifen nah. Draußen herrscht Friede, drinnen wird Giftgas hergestellt.
Wir befinden uns im CE-Sicherheitslabor und in diesem speziellen Teil synthetisieren wir chemische Kampfstoffe, sogenannte Nervenkampfstoffe.
Sarin zum Beispiel, allerdings nur in kleinsten Mengen, sagt Stefan Mogel, Bereichsleiter Chemie im Labor Spiez und in bester Absicht.
Wenn Sie etwas identifizieren wollen, dann müssen Sie es auch kennen.
Kaum jemand kennt C-Waffen so genau wie die Chemiker des Labors in Spiez. Seit bald 90 Jahren, seit dem Schock des Ersten Weltkriegs, werden hier Giftgase untersucht, zuletzt Nervengift, das im syrischen Bürgerkrieg verwendet worden ist. Chemiker Peter Siegenthaler und seine Kollegen konnten das zweifelsfrei beweisen.
Die Ergebnisse unserer Analysen waren ganz eindeutig. Also wir konnten wissenschaftlich unwiderlegbar zeigen, dass im Syrien-Konflikt Sarin eingesetzt wurde.
Die Wissenschaftler vom Labor Spiez führten diese Analysen im Auftrag der OPCW durch, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Jener Organisation also, die eben erst mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Es ist eine Ehre, die ein bisschen auch dem Labor Spiez gilt.
Auch wenn das Labor Spiez nur ein Mosaikstein zum Friedensnobelpreis der OPCW beigetragen hat, hat uns das natürlich, dieser grossartige Erfolg unserer Partner, sehr gefreut und wir sind sicherlich auch ein wenig stolz darüber.
Spiez gehört zum kleinen Kreis der Vertrauenslabors der OPCW und war eines von nur 2, die die Umweltproben aus Syrien analysierten. Ganz gewiss ein Vertrauensbeweis, was Verteidigungsminister Ueli Maurer während der Führung durchs Labor Spiez gebührend herausstreicht.
Wir sind vielleicht das kleinste Labor in dieser Grössenordnung, aber wir sind das Beste.
Das Erfolgsgeheimnis sei die enge Zusammenarbeit von zivilen Wissenschaftlern mit Spezialisten der Armee. Tatsächlich ist das militärische Kompetenzzentrum ABC Kamir direkt neben dem Labor Spiez untergebracht, wobei ABC Kamir für atomar, biologisch, chemisch sowie für Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung steht.
Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen beim Posten der CEE VBS.
Das heißt Chemieeinsatzequipe des Militärdepartementes.
Sobald eine Drohung besteht oder chemische Kampfstoffe freigesetzt wurden oder der Verdacht besteht, dass chemische Kampfstoffe freigesetzt wurden oder eingesetzt werden, kann die CEE VBS aufgeboten werden.
Eine Equipe, die aus Soldaten und aus zivilen Angestellten des Labors Spiez besteht und die rund um die Uhr einsatzbereit ist.
Es zeigt eigentlich eindrücklich auf, wie Armee und zivile Stellen zusammenarbeiten in einem Bereich, in der wir auch in der Schweiz immer wieder diskutieren, nach Fukushima jetzt in Syrien. Und es zeigt den hohen Grad auf, den wir für den Bevölkerungsschutz in der Schweiz eigentlich pflegen mit dieser Zusammenarbeit.
Überhaupt stünde der Schutz der einheimischen Bevölkerung im Vordergrund, sagt Verteidigungsminister Maurer. Internationale Lorbeeren, wie jüngst für die C-Waffenanalyse von Syrien, seien bloß willkommene Begleiterscheinungen. Allerdings folgenreiche, fügt Marc Gamenisch an, der Leiter des Labors Spiez. Auch dank ihrer Arbeit sei die Welt heute etwas sicherer als noch zur Zeit des Kalten Krieges.
Ich denke schon, und das ist auch unsere Motivation, durch unser Wirken beitragen zu können, dass man einen Schritt näher kommt unserer Vision, nämlich einer Welt ohne Massenvernichtungswaffen.
Mindestens ohne chemische Waffen. 4/5 der weltweiten Bestände sind inzwischen entsorgt. Bis in 10 Jahren könnte dieses Problem gelöst sein.
Die USA haben die größte Armee der Welt, aber einsetzen will Präsident Obama seine Truppen nur noch für wenige Kernanliegen. Das hat er kürzlich vor der UNO klargemacht. Um seinen Einfluss geltend zu machen, will Washington künftig noch mehr auf Soft Power, also auf Diplomatie, setzen. Der außenpolitische Apparat der USA ist riesig, aber er ist seinen Aufgaben nicht gewachsen, sagt Nicholas Kraleff. Fredrik Steiger hat den Experten für US-Außenpolitik in Bern getroffen.
Kaum ein Außenstehender kennt den diplomatischen Apparat der USA so gut wie Nicholas Kraleff. Einen Apparat mit 70.000 Mitarbeitern und einem Budget von 50 Milliarden Dollar. Kraleff besuchte bereits über 50 US-Botschaften, befragte für sein Standardwerk «America's Other Army» hunderte von Diplomaten. Er ist überzeugt, Washington tue gut daran, seine Ziele in der Welt in Zukunft eher mit diplomatischen Mitteln zu erreichen.
Well, the argument in terms of making the world more secure and stable through diplomacy, is that diplomacy is cheaper.
Zum einen sei das weitaus billiger als militärische Engagements. Zum anderen zeigten der Irak oder Afghanistan, dass Armeeeinsätze ihre Ziele oft völlig verfehlten.
There are things, even when you carry a gun, that are more effectively done through talking.
Oft sei es schlicht effizienter zu reden als zu schießen. Um erfolgreich zu sein, müsse die US-Diplomatie aber umdenken, bisweilen gar radikal, etwa im Nahen Osten.
For decades in the Middle East, US diplomats knew a certain way of doing things, which meant dealing mostly with the governments in the Middle East.
Während Jahrzehnten hätten Amerikas Diplomaten dort stets mit Autokraten zusammengearbeitet, mal mit Monarchen, mal mit Diktatoren.
They knew the royal palace or whoever or the presidential palace or the government.
Sie kannten die Paläste doch von der Gesellschaft, vom Volk, von der Kultur, der Religion, hätten sie keine Ahnung gehabt.
When the Arab Spring happened and suddenly the people who had influence on what was going to happen on the events.
Entsprechend seien sie vom arabischen Frühling völlig überrumpelt worden. Kein Wunder, dass die US-Außenpolitik in dieser Umbruchphase hilflos wirkte. Nun müssten die Leute lernen, dass Diplomatie auch heiße rauszugehen, sogar in gefährliches Terrain, schwere Schuhe anzuziehen. Mal mit einem Stammesführer, mal mit einer Frauenrechtlerin zu reden.
Are things like working in a war zone in Iraq or in Afghanistan, wearing boots, going?
Manchen widerstrebe das. In der Tat, selbst 12 Jahre nach den Terroranschlägen von 9/11 lernt die US-Diplomatie erst langsam, wie wichtig Orts-, Sprach- und Kulturkenntnisse in fremden Ländern sind, wie wenig Washingtoner Insiderwissen in Kabul, Damaskus oder Bamako hilft.
Even though it's been 12 years since 9/11, it's still very much a work in progress. And by the way, some.
Immerhin, es melden sich offenbar zunehmend neugierige Leute, die über den Potomac-Fluss in Washington hinausblicken. Doch gerade diese jungen, dynamischen Diplomaten werden behindert durch das dominante Sicherheitsdenken. Es macht US-Botschaften zu Festungen, in die man schwer rein, aus denen man aber auch schlecht rauskommt.
You cannot do diplomacy in a fortress where.
Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton habe das ändern wollen, erzählt Kraleff.
Hillary Clinton tried very hard to change some of the practices or the rules.
Doch dann kam Benghazi dazwischen, der Terroranschlag auf den US-Botschafter in Libyen. Sofort seien die Mauern wieder hochgezogen, die US-Diplomaten isoliert worden. Und ein weiteres Problem plagt das US-Außenministerium. Immer öfter werden Schlüsselstellen in Washington und auf Außenposten mit Anhängern des jeweiligen Präsidenten besetzt oder solchen, die gar massiv im Wahlkampf gespendet haben. Leute ohne diplomatische Ausbildung, Qualifikation und Laufbahn.
The rising number of political appointees has not been helpful. The larger numbers and the fact that we have.
Das sei, so Kralev, für sein Land ein Nachteil. Nicholas Kralev fordert deshalb, genauso wie in Berlin, London oder Moskau, müsse man endlich auch in Washington akzeptieren.
Diplomacy in fact is a profession, not a hobby.
Diplomatie sei schließlich ein Beruf und kein Hobby.
Fredrik Steiger hat Nicholas Kralev getroffen. Die Berufslehre ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Schweizer Wirtschaft. Welche Rolle sie heute spielt in der Schweizer Bildungslandschaft, das hören Sie im dritten und letzten Echo aus dem Hörsaal morgen Abend live aus der Berufsfachschule Emmental in Langnau. Zuerst aber schauen wir heute die Berufslehre im Ausland an. In Indien zum Beispiel verspricht man sich viel von der Lehre, um die wachsende Industrie zu stärken. Doch 1:1 lässt sich das Schweizer Modell kaum übertragen. Das wurde Karin Wenger klar bei ihrem Besuch in einer Fabrik in Pune.
Die Lehrlingswerkstatt von Rieter, einer Tochterfirma des Schweizer Textilmaschinenbauers. Hochkonzentriert steht Lehrling Shankar Mote an seiner Werkbank und setzt Metallteile einer Spinnereimaschine zusammen. Der 21-Jährige steht kurz vor seiner Abschlussprüfung.
This course is a golden chance. This first step to increase knowledge.
Diese Ausbildung ist eine goldene Gelegenheit für mich. Ich sammle theoretische und praktische Erfahrung, etwas, das ich in keinem indischen Betrieb und keiner indischen Hochschule bekomme, schwärmt er. 2009 begann Rieter in der Fabrik in Pune seine eigenen Lehrlinge auszubilden, mit Erfolg. Das zweijährige Diplom als Polymechaniker mit Schweizer Gütesiegel ist begehrt. Nun ist das Pilotprojekt seit 2011 zu Ende. Die Betriebe müssen ihre Lehrlinge seither selbst finanzieren. Per Olofsson, der Direktor der 700-köpfigen Belegschaft in Pune, will diesen Herbst 30 neue Lehrlinge einstellen.
We see this as very, very important. It is the basic skill set of the worker to start with, which is hard to come by.
Die Berufsausbildung ist extrem wichtig. Unsere Mitarbeiter bekommen so das nötige Rüstzeug für ihren Beruf. Sie arbeiten genauer und besser. Kurz, es lohnt sich für den Betrieb. In Indien strömen zwar jedes Jahr fast 13 Millionen Menschen auf den Markt, gute Arbeitskräfte seien aber rar, sagt Sunil Kale, Leiter der Personalabteilung bei Rieter.
Hiring in India is something which is very, very difficult for us.
Es gibt einfach nicht genügend Qualifizierte auf dem Markt. Wir aber brauchen Leute an den Maschinen, die genau arbeiten und Fachwissen mitbringen. Seine Lehrlinge rekrutiert Rieter bei den staatlichen ITIs, Industrietrainingszentren, die Mechaniker, Schweißer und andere Industriearbeiter ausbilden. Praxiserfahrung fehle an diesen Schulen jedoch beinahe gänzlich, klagt Karle von der Personalabteilung. In einem ITI außerhalb von Pune lungern ein paar Jugendliche in einer großen Halle herum. Es riecht nach Maschinenöl, aber die Maschinen stehen still. Stromausfall. Ein paar angehende Automechaniker sitzen auf einer Bank vor einer uralten Staatskarosse, dem indischen Ambassador. Das ITI sei gut, aber die Maschinen alt, die Klassen zu groß, meint ein Jugendlicher.
Deren Company ist only
permanent job.
Er würde deshalb auch gerne bei Rieter eine Lehre machen. Die Schweizer Firma zahle mehr als eine indische Firma, bei der er fast gratis arbeiten müsse und keinen garantierten Job kriege. Millionen von schlecht ausgebildeten Jugendlichen könnten in Indien zum Problem der Zukunft werden. Das hat auch die Regierung erkannt. Das indische Finanzministerium richtete deshalb die Nationale Kompetenzgesellschaft, kurz NSDC, ein. Diese soll bis in 10 Jahren 150 Millionen Jugendliche zu Fachkräften ausbilden. Kostenpunkt 3,7 Milliarden Franken. Die Herausforderungen seien enorm, sagt Dilip Jennoy, der CEO von NSDC.
So we have one set of challenges, the quality, cost and quantity issue.
Qualität, Kosten und Quantität, das sind die großen Probleme in Indien. Unsere Ausbildungsinstitutionen sind nicht gut genug und können nicht genügend Leute ausbilden. Wir müssen einen Weg finden, gute Institutionen zu finanzieren und sie für Millionen von Menschen zugänglich zu machen. Das Schweizer Modell der Berufslehre sei dabei eine große Inspiration, auch wenn es nicht eins zu eins übernommen werden könne, sagt Dilip Chennoy.
The Swiss model is very inspiring. There are different aspects of the Swiss model which are very inspiring. The challenge here is that the Swiss model of training has a lot of state involvement and state funding.
Das Problem ist die Finanzierung. In der Schweiz übernimmt der Staat einen großen Teil der Kosten. In Indien, einem Land mit 1,2 Milliarden Menschen, müssen wir ein möglichst billiges Modell für möglichst viele Leute schaffen. Die nationale Kompetenzgesellschaft setzt auf Bankkredite und Public-Private-Partnerschaften. Doch indische Firmen müssten zuerst noch vom langfristigen Nutzen des Schweizer Modells überzeugt werden. Zu hoch sind die Kosten und zu zahlreich die billigen indischen Ausbildungsinstitutionen. So oder so, das Schweizer System der dualen Berufslehre mag Indien als Vorbild dienen, erreichen wird es nur einen Bruchteil der Jugendlichen. Das Programm ist auf Angestellte von Firmen zugeschnitten. In Indien arbeiten aber mehr als 94% im informellen Sektor. Als Teeverkäufer, Müllsammler, Elektroschrottverwerter. Shankar Mote, der Lehrling bei Rieter in Pune, geht in die Mittagspause. Er versteht die Ausbildung bei Rieter als Sprungbrett. Mote hat sich verpflichtet, nach der Abschlussprüfung noch 2 Jahre für die Schweizer Firma zu arbeiten. Aber danach will er Ingenieur werden und dann zurück in sein Dorf gehen. Dort gäbe es unzählige Probleme.
My dream is I want to become an engineer. In my village condition, these road facilities, water facilities is not there.
Schlechte Straßen, die Schule liegt weit weg, es fehlt an einer guten Wasserversorgung. Weil aber der Bürgermeister nicht gut ausgebildet ist, fehlt ihm das Selbstvertrauen, bei der Regierung vorzusprechen. Ich aber werde gut ausgebildet sein und werde von den Politikern das einfordern, was unser Dorf braucht. Und die Politiker werden mehr zuhören müssen.
Eine Berufslehre in Indien, die ganz offensichtlich mehr vermittelt als nur technisches Wissen. Das Original, die Berufslehre in der Schweiz, ist dann, wie gesagt, morgen Abend Thema hier im Echo der Zeit. Wir senden direkt aus der Berufsfachschule Emmental. Das war's für heute. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Andreas Freudig, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.